Wir freuen uns über die kleinen Kinder in der Gemeinde, dass wieder zwei geboren wurden. Ich habe eben gedacht über das Geschrei eines Kindes mitten im Gebet im Foyer. Das zeigt doch, dass ein Nachwuchs heranreift in der Gemeinde. Biologisches Gemeindewachstum nennt man das ja. Und wir freuen uns, dass so viele Kinder geboren werden. Und ich beobachte die immer wieder genau. Und wenn ich mir die Kinder so anschaue, dann beobachte ich Fortschritt. Dann beobachte ich Entwicklung. Da möchte ich Wachstum sehen. Und wahrscheinlich machen das die Eltern der Kinder noch viel genauer, als ich als Betrachter das tue. Wir wären nicht zufrieden, wenn ein Kind ein Jahr später noch genauso aussehen würde, wie es jetzt im Augenblick aussieht. Wir wollen Wachstum haben. Und wir möchten da auch gar nicht bescheidener sein als das, was uns von der Schöpfung Gottes her mitgegeben ist. Nur manchmal denke ich, dass wir bescheiden sind, wenn es um unser Glaubenswachstum geht. Dass wir dann nicht dem Schöpfer folgen, der auch in unserem Glauben Wachstum sehen möchte. Ich habe kürzlich in Bad Nauheim an einer Neubaustelle, wird ein großer Bau errichtet, von einem Architekturbüro einen interessanten Satz gesehen. Und der hat mich beeindruckt, auch im Blick auf das Thema von heute. Und der Satz heißt so: Wer aufhört, besser zu werden, der hat bereits aufgehört, gut zu sein. Über den Satz habe ich schon manchmal jetzt, nachdem ich ihn gelesen habe, nachgedacht. Ich lese ihn noch einmal. Wer aufhört, besser zu werden, der hat bereits aufgehört, gut zu sein. Niemand kann es sich heute in dem Beruf leisten, sich nicht weiterzuentwickeln, sondern stehen zu bleiben. Auch ein Architekturbüro hat diese Entwicklung, hat Wachstum in vielerlei Hinsicht nötig. Wir als Gemeinde haben das nötig. Aber auch wir als einzelne Christen haben es nötig. Und deswegen heißt unser Thema heute Morgen Wachstum im Glauben durch ein Leben mit der Bibel. Das ist nicht der einzige Wachstumsfaktor für den Glauben, dass die Bibel uns hilft, im Glauben zu wachsen. Daneben steht das Gebet und die Gemeinschaft und andere Dinge. Aber wir wollen heute Morgen einmal den Schwerpunkt auf die Bibel legen. Da steht doch in Kolosser Kapitel 3, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das Wort Gottes soll Wohnrecht, ein Zuhause in unserer Gemeinde, in unserem persönlichen Leben haben. Es soll nicht nur zu flüchtigen Begegnungen mit dem Wort Gottes kommen, sondern es soll unser Leben prägen. Es soll unser Leben neu machen. Und der Apostel Paulus schreibt im 4. Kapitel des Epheserbriefes, Vers 15, lasst uns aber wahrhaftig sein und wachsen in allem Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Jesus Christus. Das ist die vorgegebene Richtung für das Leben eines glaubenden Menschen. Wachsen in allen Stücken zu Jesus Christus hin. Er ist der Beginn unseres Glaubens und er ist das Ziel unseres Glaubens. Er ist Mitschöpfer der Welt und er ist Vollender der Welt. Wachsen auf Jesus Christus hin durch das Wort Gottes. Wer aufhört, besser zu werden, der hat bereits aufgehört, gut zu sein. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Christen sehr bescheidene Leute sind, wenn es um ihr Glaubenswachstum geht. Wollen wir heute das in den Blick nehmen, dass es Gottes Wille ist, dass wir wachsen im Glauben durch ein Leben mit der Bibel? Leben mit der Bibel, warum ist das eigentlich nötig? Zunächst einmal wird uns gesagt, dass Gott unsere Umkehr will. Das wird uns in der Bibel mitgeteilt. Menschen, die noch keine Christen sind, erfahren durch die Bibel den Weg zur Umkehr, zur Rückkehr zu Gott. So heißt es im 1. Petrusbrief, dass die Bibel der Same der Wiedergeburt ist, des neuen Lebens, das Gott schenken will. Auf die Bibel hören und ihr folgen heißt, den Weg zu Jesus gewiesen bekommen. und durch Jesus Christus neues Leben zu empfangen. Der Glaube kommt aus der Predigt, heißt es im 10. Kapitel des Römerbriefes, Vers 17. Die Predigt aber kommt aus dem Wort Gottes. Und darum ist es immer wichtig, dass viele Bibeln mitgebracht werden in den Gottesdienst, mit aufgeschlagen wird, nachgeprüft wird, ob das stimmt, was gesagt wird von der Kanzel, nicht einfach geschluckt wird. Die Bibel ist der Prüfstein, an dem wir alles messen müssen. Ein Christ kann ohne das Wort Gottes nicht existieren. Gott will nämlich unseren Glauben wachsen lassen. Und wenn man sich mal so selber anschaut, dann fragt man sich doch, indem man sich Rechenschaft über sich selber versucht zu geben, bist du eigentlich innerhalb des letzten Jahres im Glauben gewachsen durch die Beschäftigung mit der Bibel? Die Bibel steht doch nicht ohne Konkurrenz da, sondern die Bibel muss doch in Konkurrenz existieren mit anderen Dingen, mit dem Fernsehen beispielsweise. Fernsehen kann ein wunderbares Mittel sein, sich zu informieren. Es weitet den Horizont, wenn wir das Richtige schauen und das Gute auswählen, das immer vorausgesetzt. Es kann aber auch ein Zeitfresser sein und uns jede Zeit nehmen, uns mit der Bibel zu beschäftigen. Und darf ich das auch mal selbstkritisch sagen für die christliche Szenerie? Auch die christlichen Zeitschriften können Konkurrenz zur Bibel sein. Es gibt heute derartig viele und gute christliche Zeitschriften und sie sind immer umfangreicher geworden. Es gibt nicht wenige Zeitschriften, die haben 140 Seiten oder 160 Seiten auf dem christlichen Markt mittlerweile. Sie machen den Illustrierten schon Konkurrenz. Auch in der Auflagenstärke wollen sie ja ein bisschen weiterkommen. Manchmal hapert es noch, aber manche haben erstaunliche Auflagen erreicht, aber wenn ich die alle lesen will, dann habe ich für mich den Eindruck, dann bleibt die Bibel in wesentlichen Stücken auf der Strecke. Dann lese ich mehr Sekundärliteratur als Primärliteratur. Und das ist für eine wissenschaftliche Arbeit schon nicht erlaubt. Wenn ich sie schreibe und sie fundiert sein soll, muss ich die Primärliteratur zuerst lesen und sie muss einen Schwerpunkt bilden und dann die Sekundärliteratur, wenn da noch Zeit übrig bleibt. Gott will unseren Glauben wachsen sehen. Und er möchte, dass wir Eifer dabei haben. Da steht ja eine wunderschöne Stelle im 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Da heißt es, verlangt vielmehr wie die neugeborenen Kinder nach Milch, nach dem unverfälschten Wort Gottes, damit ihr dadurch wachst und gerettet werdet, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Verlangen nach dem Wort Gottes. Wie wichtig ist das? Wie Kinder nach der Milch verlangen. Wenn das nicht mehr bei uns der Fall sein sollte, bei dem einen und anderen, dann wäre ein Gebet fällig. Ein Gebet, wo wir unsere innere Not Gott klagen, vor ihm aussprechen und ihn bitten, uns zu einem neuen Anfang zu verhelfen, zu einem neuen Start in ein Leben mit der Bibel, damit wir die Bibel mit Eifer lesen, wie ein Kind, wenn es gesund sich entwickelt, nach der Milch schreit. Nach dem unverfälschten Wort Gottes sollen wir Ausschau halten. Und dann steht im Hebräer Kapitel 5 in den Versen 11 bis 14 ein wichtiger Zweck fürs Bibellesen. Da heißt es, ihr seid so harthörig geworden. Ihr solltet eigentlich als Christen schon längst selbst Lehrer sein. Aber ihr habt es noch nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Botschaft lehrt und dass man euch Milch gibt und nicht feste Speise. Denn wenn man noch Milch geben muss, der kann noch keine richtige Rede verstehen. Er ist wie ein kleines Kind. Könnte es sein, dass man sich zu schnell und zu leicht damit begnügt, einmal eine sogenannte Entscheidung für Jesus getroffen zu haben, bekehrt zu sein, und dass danach unsere Entwicklung im Christsein, unser Wachstum im Glauben auf der Strecke geblieben ist? An dieser Stelle merken wir, dass viele Nöte da sind und Fehlentwicklungen stattgefunden haben, und das ist die Ursache für manche innere Freud und Kraftlosigkeit, weil der Umgang mit dem Worte Gottes eine Randerscheinung geworden ist. Wer das Wort Gottes, die Bibel, vernachlässigt, schadet sich zunächst selbst und beraubt sich auch der Freude und der Kraft, Jesus zu dienen. Täglich hin zur Quelle wollen wir im Glauben wachsen. Gott möchte uns täglich die Nahrung seines Wortes geben. Und auf Entdeckungsreise in der Bibel zu gehen, ist eine unglaublich spannende Sache. Ich kann mich besinnen, dass ich als Jugendlicher die Bibel noch gelesen habe, aber sie sprach nicht mehr zu mir. Ich hatte einen guten Start im Glauben gemacht und ich wusste, dass es wichtig ist, Bibel zu lesen, aber es sagte mir eigentlich kaum noch etwas. Das war so fad für mich geworden. Es wurde so abgespult, das Bibellesen, weil es halt sein musste. Und irgendwann ist mir das als Notstand aufgegangen und ich habe Gott gesagt, ich brauche einen neuen Start. Ich bekenne im Gebet, dass dein Wort mir nicht mehr so wichtig ist, wie es für mich war. Und ich bitte darum, dass du mir hilfst, dass mir die Augen geöffnet werden, wenn ich dein Wort lese und entdecke, was du mir zu sagen hast. Und Gott hat dieses Gebet ganz wunderbar erhört. Er hat mir Schritte gezeigt, wie ich einen neuen Zugang zur Bibel bekam. Er hat mir neue Methoden des Bibellesens gezeigt, zum Beispiel auf Parallelstellen zu achten und sie nachzuschlagen. Und ich habe in einem Mal entdeckt, die Bibel ist so ein reichhaltiges Buch. Zurück zur Quelle, täglich und regelmäßig Nahrung nehmen, das ist ein Geschenk unseres großen Gottes. Die Bibel ist ein riesiger Schatz, ein riesiges Geschenk für uns. Manchmal denke ich, weil sie bei uns relativ preiswert in jeder Buchhandlung, an jedem Büchertisch in einer Gemeinde zu kaufen ist, ist sie uns schon gar nicht mehr so viel wert. Wie in jenen Ländern, wo man manchmal weite Reisen machen muss, um überhaupt irgendwo an eine Bibel zu kommen, wo manchmal Bibeln auf geheimen Pfaden in die Länder gebracht werden müssen, damit Menschen überhaupt eine Bibel in die Hand bekommen. Sollten wir nicht neu entdecken, wie groß der Reichtum ist und dankbar sein, dass wir aus diesem Reichtum leben dürfen? Das zweite, Leben mit der Bibel, warum macht das froh? Wer die Bibel liest, der entdeckt in der Bibel Gottes Liebesbrief an ihn ganz persönlich. In der Bibel begegnet uns Gottes Wesen, sein Wille wird uns dort mitgeteilt. Und wir werden bewahrt durch das Studium der Bibel vor einer einseitigen Gottesbildlichkeit. Viele kranken ja heute an einem falschen Gottesbild. Meistens wird ja gesagt, dass man krankt daran, dass man die Liebe Gottes nicht sieht. Das ist auch eine Gefahr. Aber viele kranken daran, dass sie die Heiligkeit Gottes nicht mehr sehen, das ist die andere Gefahr. Und viele sehen nur noch den Retter in Christus, aber sie sehen nicht mehr den Richter und Weltvollender in Christus, und das ist die andere Gefahr. Und das heißt, wir müssen die Bibel in ihrer Gesamtheit studieren und zur Kenntnis nehmen, und schon das, was die Prägung unseres Gottesbildes ausmacht, die Informationen aus der Bibel erfahren und nicht aus unserer Gefühlswelt. Und das ist wichtig. Über Gott kann ich Zuverlässiges nur wissen, was er selbst über sich ausgesagt hat. Alles andere ist Philosophie und Fantasie und hat keinen verbindlichen Charakter. Aber was Gott in seinen Selbstoffenbarungen über sich und seine Person ausgesagt hat, das findet seinen Niederschlag in der Bibel. Es ist uns aufgeschrieben worden. Darum, wer Gott kennenlernen will, wer Jesus kennenlernen will, der muss diesen Liebesbrief Gottes lesen. Liebesbrief Gottes an uns. Ja, ich weiß nicht, ob so mein Alter, etwas jünger und die früher mal Liebesbriefe geschrieben haben, noch wissen, wie man früher mit Liebesbriefen umgegangen ist. Wenn ein Liebesbrief kam, dann hat man den doch so schnell wie möglich geöffnet. Ihr jungen Leute versteht mich besser, nicht wahr? Bei den anderen ist das schon ein bisschen weit her. Und man hat ihn gelesen, sich in eine Ecke zurückgezogen. Man hat ihn beiseite gelegt, aber wieder geholt. Es hat ihn keine Ruhe gelassen, muss man nochmal nachlesen und so weiter. So geht man mit Liebesbriefen um. Und so ist die Bibel Gottes Liebesbrief an uns Menschen. Dass wir voller Spannung lesen, wieder lesen, wieder lesen, wieder mehr entdecken, zwischen den Zeilen lesen und das Richtige entdecken, nämlich Gott selbst. So werden wir bewahrt vor reiner Pflichtübung, die Bibel zu lesen. Wir lernen dabei dann Gottes große Perspektiven kennen. Auch dazu eine persönliche Erfahrung aus meinem Leben. Ich habe lange Zeit in meiner Jugend die Bibel gelesen, so war ich vielleicht an einem biblischen Buch 30 Tage in kleine Abschnitte aufgeteilt. Es hat mir manches gebracht. Aber irgendwann habe ich gemerkt, es fehlen dir die großen Linien und die großen Perspektiven. Das, was Gott Heilsgeschichte nennt. Und dann habe ich mich gefragt, wie kannst du dem, was du hier als Vakuum empfindest, entgegenkommen und entgegensteuern? Und dann kam mir die Idee, warum setzt du dich nicht immer wieder mal hin, 2-3 Stunden und liest im Zusammenhang ein biblisches Buch? Und da muss nicht jede Kleinigkeit überdacht werden, aber die großen Linien zu sehen, um zu sehen, wie sieht die rote Linie des Wortes Gottes aus, das mit der Zeit zu entdecken. Und ich kann euch sagen, es wurde spannend, die Bibel zu lesen. Und das hat mir so viel gebracht. Und ich gebe es euch einfach aus Erfahrung mit. Es ist mir Gottes Liebe, seine Perspektive und sein Plan ganz neu wichtig geworden. Ich möchte das mal zitieren aus Psalm 119, diesem berühmten, eben schon erwähnten Psalm. Da heißt es in Vers 97 beispielsweise: Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Und Gesetz steht immer für Wort Gottes. Täglich sinne ich über ihm nach. Nachdenken über dem Wort Gottes. In Vers 103 heißt es: Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Es gibt ja Dinge, die werden erst süß, wenn man sie ganz bewusst kaut. Merkt ihr das? Wenn ihr Trockenbrot esst und das nicht einfach runterschlingt, das haben viele Menschen in Not gemacht, wo sie wenig Brot hatten. Sie haben einen Bissen gehabt und solange es irgend ging, haben sie den im Mund verdaut und es wurde süß und hat gut geschmeckt. Und das ist ein Bild für die Bibel. Wenn ich beginne, über Abschnitte der Bibel nachzudenken und nachzudenken, tiefer einzudringen, dann auf einmal schmeckt mir das Wort Gottes. Und ich beginne, den Reichtum der Bibel zu entdecken, wie das nie vorher der Fall gewesen ist. Und ich sehe Perspektiven unseres großen Gottes. In Vers 52, Psalm 119 heißt es: Herr, wenn ich an deine ewigen Ordnungen denke, so werde ich getröstet. Da begegnen mir ewige Ordnungen Gottes, mitten im Wandel der Zeit und unseres Lebens. Und ich merke, da zieht sich etwas hindurch und Gott bringt es zur Vollendung. Und ich beginne zu staunen, ich beginne anzubeten und ich beginne, neue Freude zu entwickeln, mich tiefer mit diesem Wort Gottes zu beschäftigen. Leben mit der Bibel, das macht froh. Das dritte, Leben mit der Bibel, was kommt dabei heraus? Wir wollen ja immer Ergebnis sehen. Das ist ja heute so eine moderne Frage, was bringt mir das? Nicht wahr? Da gibt es Leute, die verlieren an einem Hauskreis die Lust, weil sie sagen, es bringt mir nichts. Das ist so ein Standardsatz, der manchmal dann gesagt wird. Und wenn Leute mir das sagen, dann sage ich, fang doch mal an, ganz neu nachzudenken über den Hauskreis. Nicht unter der Frage, was bringt mir das, sondern geh doch mal hin unter der Fragestellung, was kann ich den anderen bringen? Und beginne das mal umzukehren. Und nach einer Zeit, wenn du das getan hast, sagst du mir mal, welche Erfahrung du dabei gemacht hast. Und nach einer Zeit, wenn das ernsthaft probiert wurde, kommen die Leute zurück und sagen, der Hauskreis hat mir viel gebracht, denn dass ich jetzt mit dieser neuen Sicht hineinging, anderen was zu bringen, hat mich veranlasst, zu Hause im Vorhinein mich mit dem Bibeltext zu beschäftigen, weil ich ja den anderen auch etwas geben wollte. Und das hat angesteckt und jetzt haben das andere auch übernommen und jetzt bringen wir uns was. Und es bringt mir was. Und so beginnt es zu reden. Das kommt dabei heraus. Zunächst einmal, das Fundament wird fest. Durch die Beschäftigung mit der Bibel bekommen wir Gewissheit und Kraft. Wir kommen weg von einem gefühlsorientierten Glauben, der immer diese großen Linien fährt, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Und wir werden wachstümlich zu ausgeglichenen geistlichen Persönlichkeiten, weil das Bibelwort ein festes Fundament für unseren Glauben trotz aller Wechselfälle des Lebens abgibt. Das Fundament wird fest. Und ich gründe die Gewissheit meines Glaubens nicht auf meine Empfindungen, sondern auf das Wort Gottes, das ewigen Bestand hat. Zu Eingangs wurde ja gelesen aus Matthäus Kapitel 24, Vers 35, dass Jesus gesagt hat, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wer auf die Bibel seinen Glauben gründet, der geht durch dick und dünn mit dieser Bibel. Und er gewinnt Kraft aus dieser Gewissheit. Sein Leben wird neu. Ich lese mal aus Psalm 119 auch zu diesem Gedanken ein paar Verse. Da steht in Vers 50, das ist mein Trost in meinem Elend. Ja, was denn? Wir alle kennen Elend in unserem Leben, um es mit dem Psalmdichter zu formulieren, wo es wirklich unten durchgeht und wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Das ist mein Trost in meinem Elend, was? Dass dein Wort mich erquickt. Nichts kann so trösten und stärken wie die Bibel. Oder es heißt in Vers 45, ich gehe meinen Weg fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Wo finde ich sie? In deinem Wort. Und dann kann ich meinen Weg auf diesem Fundament fröhlich weitergehen. Oder in Vers 74 steht dieser Satz, die dich fürchten, sehen mich und freuen sich, denn ich hoffe auf dein Wort. Da setze ich mein Vertrauen drauf, weil das sichere Fundament ist. Und in Vers 104, dein Wort macht mich klug, denn ich hasse alle falschen Wege. Wenn ich nicht weiß, wohin es gehen soll, ist es wichtig, dass ich vom Wort Gottes Informationen beziehe. Das Wort Gottes macht klug. Es schenkt Blicke für das Leben und für diese Welt, die unter uns Menschen nicht zu finden sind. Die Bibel vermittelt uns Einsichten, die über alles menschliche Erkenntnisvermögen hinausgehen. Und darum ist es so wichtig, auch mit der Zeitung in der Hand und mit der Bibel in der anderen, sage ich es mal so, die Nachrichten unserer Tage zu lesen und das in Beziehung zu setzen zu den großen Perspektiven Gottes. Unser Fundament wird fest. Dann, es bewahrt und verändert. Die Bibel macht uns fest in Jesus, aber lässt uns nicht, wie wir sind. Hier habe ich einen Bibeltext aufgeschrieben, aus zeitlichen Gründen kann ich den gar nicht lesen. Aber wer möchte, kann das sich notieren und zu Hause nachlesen. Worum geht es in diesem Text? Da steht zum Beispiel der Satz, zieht aus den alten Menschen und zieht an den neuen Menschen, so wie es Gott gefällt. Das heißt, wenn ein Mensch sich Jesus anschließt und neues Leben durch Christus bekommen hat, beginnt ein Veränderungsprozess im Leben auf der Grundlage der Bibel. Die Bibel hält mir einen Spiegel meines Lebens vor, nämlich den Spiegel Gottes. Und in diesem Spiegel entdecke ich, was Gott in meinem Leben nicht gefällt. Zieht aus diesen alten Menschen. Wunderschönes Bild. Ich werde ja genommen mit meinen Macken, wie ich sie alle mir antrainiert habe. Aber ich werde nicht gelassen, wie ich bin, sondern ich darf Stück um Stück ablegen, wie ich mich abends ausziehe. Und mir auch nicht die Kleidung einfach vom Leib ruckartig reiße, sondern Stück um Stück ablege. Und so mutet mir Gott zu, in den Spiegel seines Wortes zu schauen, zu entdecken, was ihm missfällt und abzulegen. Und gleichzeitig zeigt mir Gott in diesem Spiegel, was ihm gefällt. Zieht an den neuen Menschen. Und das sind die Schritte, die Gott gefallen. Und wenn ich die Bibel lese, werde ich ganz konkrete Schritte entdecken und die im Einzelnen zu vollziehen. Und dann wird das auch in diesem Kapitel Epheser 4, 5 und 6 näher beschrieben, dass wir dann die Finsternis verlassen, im Licht leben, dass wir, wenn wir mit Lügen zu tun hatten, die Lüge ablegen und in der Wahrheit leben. Und in vielen Einzelheiten wird das beschrieben. Ablegen des Alten, Anziehen des Neuen. Glaubt ihr, dass das Mut macht? Und dass das eine spannende Sache ist, wenn wir sehen, wie Gott auf der Grundlage seines Wortes und seines Heiligen Geistes, durch den ja das Bibelwort gegeben wurde und geschrieben wurde und lebendig gemacht wird, wenn ich es lese, mich umprägt in das Bild Jesu Christi. Er vergewaltigt mich nicht, sondern ich darf Schritte tun an seiner guten Hand. Und das schenkt mir Freude und Trost in meinem Leben. Im Alten Testament, im Jeremia-Buch, steht ja dieser bekannte Satz, den kann man sich vielleicht auch gut merken und viele haben ihn auswendig gelernt. Dein Wort wurde mir zur Speise, so oft ich's empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Wo könnte man tiefere Freude empfangen als auf dieser Grundlage des Wortes Gottes? In allem Wandel der Zeit, in allen Umbrüchen des Lebens, auf diesem Grund und diesem Fundament der Bibel des Wortes Gottes zu stehen, das trägt. Das hat Bestand, egal was kommt. Und da wird uns der richtige Weg gezeigt. Im Psalm 119 steht ja dieses schöne Wort, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das kommt aus der alten Zeit, wo es noch diese alten Laternen gab, die man so in die Hand nahm, wo da unten Petroleum drin war, ein Docht. Man musste immer das Glas schön sauber halten. Und ich weiß nicht, wer alles sowas schon in der Hand gehabt hat. Man könnte es auch mit einer gewissen Funzel als Taschenlampe deutlich machen. Da wird ein gewisser Lichtkegel erzeugt. Und wenn ich dann mit diesem Leuchtinstrument mich nach vorne bewege oder nach rückwärts bewege, werden wieder andere Areale erleuchtet. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das heißt doch, Gott erleuchtet unseren Lebensweg nicht bis in die Details schlagartig. Würden wir gar nicht ertragen, wenn wir sofort erfahren würden, was uns alles begegnet auf unserem Weg. Wir sehen die großen Ziele Gottes, die Fixpunkte, auf die wir uns zubewegen. Aber dazwischen liegen die dunklen Täler. Und diese dunklen Täler, die dazwischen liegen, durchschreite ich mit Gottes Wort wie mit einer solchen Laterne. Und wenn ich jetzt vorwärts gehe, werden die nächsten Schritte, die ich zu gehen habe, deutlich. Kein Scheinwerfer, wo ich sehe, wo es wer weiß wohin geht. Aber indem ich im Gehorsam die nächsten Schritte tue, merke ich, dieses Wort ist wunderbar. Es führt mich, es zeigt mir den richtigen Weg. Die gute Nachricht übersetzt diesen 105. Vers folgendermaßen: Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Genau das ist es. Schrittweise Jesus nachfolgen anhand dieses Wortes. Und das Letzte: Leben mit der Bibel. Wie sieht das praktisch aus? Das Erste, denke ich, ist ganz wichtig, dass jeder seine eigene Bibel hat, die in einer Sprache geschrieben ist, dass er sie verstehen kann. Und dabei muss nicht die gute Übersetzung auf der Strecke bleiben. Es gibt gute Bibeln in verständlicher Sprache, die gut übersetzt sind. Aber wenn ich sie denn nun habe, dann ist es wichtig, dass wir günstige Zeiten einplanen, wann wir sie lesen. Und wir sind so unterschiedliche Leute. Da gibt es die Morgenmuffel, die morgens ihre Probleme haben, aber die abends ganz gut können, bis wer weiß wann, und umgedreht. Die Frühaufsteher. Und da gibt es die Frauen mit ihren kleinen Kindern, die am besten Zeit finden, vielleicht wenn die Kinder im Kindergarten sind oder wenn sie in der Schule sind, später je nach familiärer Situation. Und das ist so unterschiedlich. Aber wichtig ist eins: günstige Zeiten fest einplanen. Es geht nicht anders. In den Tagesablauf. Es gibt nämlich einen Interessenten, der nicht möchte, dass wir die Bibel regelmäßig lesen. Und das ist der Satan. Das ist der Widersacher Gottes. Wenn er uns von der Bibel wegbringt, dann bringt er uns mit der Zeit auch vom Herrn weg. Wenn ich keine Nahrung zu mir nehme, werde ich schwach. Und darum wird die Bibel mit Speise verglichen. Und wir teilen ja unseren Alltag ein in Mahlzeiten, die wir regelmäßig mehr oder weniger einnehmen. Auch da gibt es ja solche Hungerkünstler, die dann irgendwie das nur einmal am Tag nötig haben. Aber normalerweise, denke ich, essen wir dreimal am Tag, manche viermal. Das mag jeder halten, wie er will. Aber wichtig ist, dass auch jeden Tag die Bibel Speise für unseren inwendigen Menschen ist. Dass wir nicht nur, wie die Bibel es sagt, den Auswendigen versorgen, sondern dass der Inwendige nicht zu kurz kommt, das geistliche Leben. Wann das ist und wie das am besten geschehen kann, das muss jeder für sich herausfinden. In den unterschiedlichen Lebenssituationen wird das unterschiedlich sein. Und Ehepaare sollten einen Termin suchen, wo sie das gemeinsam machen. Wo sie auch einmal am Tag gemeinsam Bibel lesen und miteinander Gebetsgemeinschaft haben. Das stärkt ungemein. Und wir können Dinge miteinander vor Gott tragen, die wir bisher vielleicht nur alleine mit uns rumgetragen haben. Dann konzentriert lesen und Parallelstellen aufschlagen. Es ist so wichtig, dass wir anfangen zu beten: Herr, schenk mir Konzentration. Und wenn die Gedanken immer abschwirren, sucht euch einen Raum, wo ihr vor euch hin murmelnd die Bibel lesen könnt. Es wird euch zur Konzentration helfen, für euch persönlich akustisch vernehmbar die Bibel zu lesen. Es fokussiert unsere Gedanken immer wieder in das Wort Gottes hinein. Es hilft uns. Parallelstellen nachschlagen. Ich habe das Beispiel von mir berichtet. Probiert es selber aus. Und das nächste: Fragen beantworten. Man kann die Bibel mit Fragen lesen. Zum Beispiel nenne ich mal vier Fragen, die man an einem Bibeltext während seiner Bibellese richten kann. Was erfahre ich in diesem Text, den ich gelesen habe oder jetzt lesen werde, über Gott, über Jesus, über den Heiligen Geist, über mich und die Welt? Und wir werden entdecken, dass wir viele Informationen bekommen. Zweite Frage: Wofür habe ich zu danken? Ganz wichtig, uns zu überlegen, wofür wir zu danken haben nach diesem Bibeltext, den wir gelesen haben. Dritte Frage: Was muss ich bei mir ändern oder was sollte ich tun nach diesem Text? Täter des Worts zu werden. Und worum sollte ich bitten? Ich möchte ja nicht nur einer sein, der sich mit sich selber beschäftigt, sondern ich möchte für andere beten. Und nicht nur für andere Menschen, auch für Situationen, auch für diese Welt, auch für unsere Regierung zu beten. Zum Schluss. Pfarrer Johannes Busch, der hat einmal drei Arten vom Bibellesen unterschieden. Und ich glaube, jeder von uns braucht diese drei Arten. Die erste Art hat er genannt, den Schluck aus der Feldflasche. Und er hat gesagt, das ist so, wenn müde und durstige Wanderer unterwegs sind und einen Schluck aus der Feldflasche zur Stärkung nehmen. Das ist so, wenn ein Christ die Losung liest. Der Schluck aus der Feldflasche. Manchmal gibt es Situationen, da bleibt uns nicht mehr. Aber dieser Schluck aus der Feldflasche kann uns stärken. Das Zweite, was er gesagt hat, heißt, satt trinken an der Quelle. Keiner kann auf Dauer nur vom Schluck aus der Feldflasche leben. Satt trinken an der Quelle. Heißt, ein Bibelabschnitt gründlich studieren. Für mich zu Hause. Wir sind dankbar für Predigten. Wir sind dankbar für Bibelgesprächskreise. Aber das alles kann unser persönliches Bibelstudium nicht ersetzen. Das muss dringend ergänzt werden durch unser persönliches Bibelstudium. Satt trinken an der Quelle. Und das Dritte, das verschlingende Lesen nennt er das. Also das Lesen ganzer biblischen Bücher an einem Stück. Und die großen Zusammenhänge und die Linien Gottes entdecken. Nochmal, der Schluck aus der Feldflasche, das Satttrinken an der Quelle und das verschlingende Lesen. Ich schließe mit ein paar Berichten von Menschen, die davon erzählen, welche Erfahrungen sie mit der Bibel gemacht haben. Ich habe die Zeilen hier vor mir liegen, haben Menschen aufgeschrieben. Mitarbeiter einer Gemeinde. Da gibt es eine Kategorie, die schreiben etwas von ihren Problemen in der Beschäftigung mit der Bibel. Ich mache es ganz kurz. Da schreibt der eine Mitarbeiter, oft kommen mir ganz andere Gedanken beim Bibellesen. Ich kann mich so schlecht konzentrieren. Mein Bibellesen ist mehr Gewohnheit oder eine Pflichterfüllung. Der nächste sagt, ich lese die Losung und dann die Termine mit Gott, ist eine bestimmte Bibellese, meist nur oberflächlich. Diagonal, dann vergesse ich schnell wieder alles. Samstag und sonntags lasse ich mich hängen, da stehe ich später auf und sonntags gehe ich ja sowieso zum Gottesdienst. Der dritte sagte, ich lese nicht jeden Tag, aber wenn mich der Rappel packt, dann setze ich mich hin und lese. Und der vierte sagte, ein Problem sind für mich die bekannten Texte. Manchmal lese ich gar nicht mehr richtig. Ich weiß ja schon, was da steht. Morgens muss ich oft noch Hausaufgaben machen. Da habe ich gerade 4 Minuten Zeit, um die Bibel aufzuschlagen. Und ein Soldat berichtete, früher habe ich mir jeden Morgen 20 Minuten Zeit genommen für die Bibellese. Der Tag ist dann immer anders verlaufen. Dann kam ich zum Bund. Da waren 8 Leute auf dem Zimmer. Da war mit der stillen Zeit nicht mehr viel drin. Ich habe abgenommen im Glauben. Dann habe ich einfach neu angefangen, die Bibel zu lesen. Und das Wort hat begonnen, mich den Tag hindurch zu begleiten. Und ich schließe mit den positiven Stimmen. Dies war ja auch schon positiv ausgegangen. Da sagt ein Berufstätiger, ich lese regelmäßig die Bibel und zwar morgens. Ich dusche kalt, nun, das kann nicht jeder vielleicht. Ich dusche kalt und dann freue ich mich auf die stille Zeit. Ich mache mir Notizen. Manchmal bin ich in Schwierigkeiten, dann kreisen meine Gedanken dauernd um meine Probleme. Aber die Tageslese gibt mir Kraft zum Durchhalten. Der Tag braucht einen ruhigen Rahmen. Das Gebet ist der Schlüssel am Morgen und der Riegel am Abend. Und ein letzter Beitrag. Der Wecker klingelt kurz vor 5.30 Uhr. Das ist eine Zeit, ne? Denn ich muss früh raus zur Arbeit. 6.45 Uhr geht's los. In der Regel renne ich gleich aufs Klo, mache das Licht an, bereite das Frühstück vor, richte meine Vesperbrote, gieße die Blumen, frühstücke gemütlich und dann lese ich eine halbe Stunde in der Bibel und bete. Ich will das Wort in mir wirken lassen. Ich erlebe eine tragende Stille für den ganzen Tag. Denn entweder werde ich gelebt oder ich finde die Dynamik aus der Stille unter Gottes Wort. Lass das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Seid begierig auf diese Speise wie neugeborene Kinder auf die Milch. Das ist Gottes Angebot für uns heute. Amen.